Auf Herz und Nieren. Gesundheit, Ernährung und Fitness to go. Der Podcast, in dem renommierte Experten erklären, was du für deine Gesundheit tun kannst.
Schuhe an, rausgehen, loslaufen. Kaum eine Sportart ist so unkompliziert wie Joggen. In der Theorie. In der Praxis sieht's dann doch etwas komplizierter aus, denn man kann beim Joggen auch einiges falsch machen. Wir schauen uns Joggen heute mal aus wissenschaftlicher Perspektive an. Und wir werden nach einer kurzen Theorieeinheit ganz praktisch und haben eine Menge Tipps dabei.
Es geht heute darum, wie ihr Verletzungen vorbeugt, wie ihr euer Training sinnvoll aufbaut, welche Laufgeschwindigkeit die individuell richtige ist, was ihr tun könnt, wenn ihr keine Fortschritte seht, und wir sprechen über das schwierige Thema Motivation. Also, wie kann ich loslegen und dranbleiben? Und damit herzlich willkommen bei Auf Herz und Nieren. Mein Name ist Andrea Bannert. Ich bin Mikrobiologin und Chefredakteurin von Fokus Gesundheit und sitze hier im Studio mit der wunderbaren
Antonia Schillinger. Ich bin Online-Redakteurin und Social-Media-Managerin bei Fokus Gesundheit. Andrea, ich würde dich gerne fragen, gehst du denn gerne joggen?
Ja, absolut. Also ich habe gerade den Frühlingsenergieschub, wie jedes Jahr, war auch letztes Wochenende beim Joggen, liebe es draußen zu sein, aber es ist mir sehr schwer gefallen, weil es war jetzt wieder das erste Mal in diesem Jahr. Ich bin nämlich eine von diesen schönen Wetterläuferinnen. Ich glaube, da bin ich aber auch nicht die Einzige, also im Winter gehe ich nicht zum Laufen. Ich kann mich einfach, wenn es schon dunkel draußen ist, wenn es kalt ist, wenn ich Angst habe, dass es vielleicht rutschig ist, weil irgendwo Eis auf den Wegen ist, kann ich mich einfach nicht motivieren. Also ich habe irgendwie das Gefühl, ich stehe seit Jahren auf dem gleichen Level und komme nicht so weiter und fange irgendwie jedes Jahr im Frühjahr von vorne an. Da bin ich schon sehr gespannt auf die Tipps unseres Experten. Wie ist es denn bei dir, Antonia?
Ja, bei mir ist es so, dass Joggen tatsächlich nicht so meins ist. Also ich habe es schon öfter versucht. Ich habe auch zeitweise mal, bin ich regelmäßig joggen gegangen, aber ich habe einfach gemerkt, dass es nicht meine Sportart ist und dass ich lieber andere Sportarten mache. Aber ich finde total spannend, dass es diesen Hype ums Joggen gibt. Also Joggen war ja schon immer total beliebt, aber gefühlt hat das nochmal wirklich zugenommen in den letzten Jahren. Und gerade mit Running Clubs, die so aus jeder Ecke irgendwie schießen, habe ich das Gefühl, dass es so einen richtigen Boom gibt beim Joggen und bei Halbmarathon und so weiter. Und ich glaube, das ist deswegen ein Thema, das wir uns wirklich mal genau anschauen sollten.
Absolut. Und dann starten wir gleich mal rein ins Thema, wie immer mit Zahlen und Fakten.
Kurz und schmerzlos. Das Thema in Zahlen.
Joggen ist ein beliebtes Hobby. Nach einer Umfrage aus dem Jahr 2023 laufen rund 22 Millionen Menschen in Deutschland häufig oder zumindest ab und zu.
Viele Läufer tracken gerne ihre Pace, also ihre Laufgeschwindigkeit. Für 5 Kilometer braucht ein gut trainierter Jogger durchschnittlich circa 31,5 Minuten, Joggerinnen 37,5 Minuten. Die Top 10% der Läufer schaffen die 5 Kilometer bereits in 23,5 Minuten. Diese Vergleichswerte stammen aus der Studie State of Running, einer Analyse von über 100 Millionen Rennergebnissen weltweit. Wichtig, Laufzeiten sind kein Urteil über deinen Wert als Läufer oder Läuferin. Es gibt viel mehr Gründe, um joggen zu gehen, als eine Stoppuhr zu betätigen. Dazu später mehr.
Studien zeigen, dass sich jährlich etwa 37% der Joggerinnen und Jogger eine laufbedingte Verletzung zuziehen. Am häufigsten ist das Knie betroffen, gefolgt von Wade, Fuß und Sprunggelenk.
Vor diesem Hintergrund spielt auch die Wahl der richtigen Ausrüstung eine entscheidende Rolle. Das wichtigste Utensil eines Läufers ist natürlich der Laufschuh. Damit er seine Funktion optimal erfüllt, sollte er regelmäßig ausgetauscht werden. Die Lebensdauer eines normalen Laufschuhs beträgt in der Regel etwa 650 bis 800 Kilometer, abhängig von Modell, Laufstil, Körpergewicht und Untergrund.
Joggen ist eine effektive Möglichkeit, Kalorien zu verbrennen. Als einfache Faustregel gilt, pro gelaufenem Kilometer werden etwa 1 Kilokalorie pro Kilogramm Körpergewicht verbraucht. Heißt, bei einem Körpergewicht von 70 Kilo bedeutet das, dass pro Kilometer ungefähr 70 Kilokalorien verbrannt werden. Läuft die Person dann beispielsweise 5 Kilometer, entspricht es einem Energieverbrauch von rund 350 Kilokalorien.
Für viele Läuferinnen und Läufer bleibt es nicht beim Freizeitjoggen. Sie setzen sich konkrete Wettkampfziele. Der größte deutsche Marathon, der für Alltagsläufer zugänglich ist, ist der Berlin-Marathon. Er findet seit 1974 statt und zieht inzwischen jährlich fast 60.000 Läuferinnen und Läufer an.
Wir haben für die heutige Folge einen Gast, der sich seit vielen Jahren intensiv mit dem Joggen beschäftigt. Er wird auch als Running Dog bezeichnet und hat mehrere Bücher zum Thema geschrieben. Dr. Matthias Marquardt, Internist und Sportmediziner mit eigener Praxis in Langenhagen in Niedersachsen. Hallo Matthias, schön, dass du dir die Zeit nimmst.
Hallo Fokus-Team, ich freue mich dabei zu sein.
Du hast selbst 10 Jahre Leistungssport gemacht im Marathon- und Ironman-Triathlon. Und heute betreust du in deiner Praxis Freizeit- und Leistungssportler. Woher kommt denn deine Leidenschaft fürs Laufen?
Tja, das fing in meiner Jugend halt irgendwie an mit diesem Ausdauerleistungssport. Das ist jetzt ja auch schon 3 Tage her. Ich bin mal als Kind Skateboard gefahren. Das war dann irgendwann nichts mehr. Ich war auch einigermaßen talentfrei. Und irgendwann fing ich dann an so mit Radfahren und habe gemerkt, das kann ich ganz gut. Und dann war irgendwie da das Feuer auf einmal an. Kann ich eigentlich gar nicht so genau sagen. Aber es hat mir von Anfang an sehr viel Freude bereitet, meinen Körper an Grenzen zu führen auf langen Strecken. Egal ob schwimmend, radfahrend oder laufen. Ich mag Ausdauersport.
Sehr, sehr cool, Matthias. Da kommen wir vielleicht auch noch mal drauf, woran das auch so ein bisschen liegt, dass man so eine Motivation dann irgendwann auch entwickelt, wenn man da dran bleibt. Die Frage, ob Joggen positive Gesundheitseffekte hat, ist wissenschaftlich ausreichend mit Ja beantwortet. Aber das ist so motivierend, vielleicht gerade, wenn man auch eher in den Anfängen steckt. Kannst du uns noch mal zusammenfassen, welche positiven Gesundheitseffekte das Laufen auch im Besonderen im Vergleich mit anderen Sportarten hat?
Laufen ist die Wunderpille unserer Zeit, habe ich immer gesagt, schon vor vielen Jahren. Wir können damit eigentlich die ganzen Zivilisationsprobleme lösen. Dieses Thema Inaktivität, Übergewicht, Gelenkprobleme durch Inaktivität, denn Gelenke machen auch Beschwerden, wenn ich nur auf dem Sofa sitze. Das tut denen auch nicht gut. An dem Übergewicht und an dem Nahrungsmittelüberschuss, den man hat, wenn man sich nicht bewegt, hängen natürlich die ganzen Stoffwechselerkrankungen, die Fettleber, die Gefäßveränderung, damit dann ganz am Ende auch Herzinfarkt und Schlaganfall. Und wir können all diesen Dingen unfassbar effektiv mit Laufen vorbeugen. Und deshalb ist es die Wunderpille unserer Zeit. Laufen aktiviert den Stoffwechsel, stärkt die Gelenke, stärkt die Muskulatur, sorgt für eine andere Leistungsfähigkeit, eine andere Knochendichte. Also alles hängt da dran. Wenn ich über Osteoporose spreche, über Leistungsfähigkeit im höheren Lebensalter, Muskelmassenerhalt im hohen Lebensalter. Also ich bleib dabei. Laufen ist die Wunderpille unserer Zeit.
Matthias, eine Rückfrage, was mich da im Besonderen nochmal interessiert, weil du das Thema Gelenke angesprochen hast. Das ist ja das, wo manche vielleicht auch ein bisschen vorsichtig sind, meine Knie und so. Was passiert denn Positives beim Laufen in den Gelenken?
Also du legst da ja den Finger in die Wunde und ich habe mich auch früh in meiner Karriere entschieden, da nicht drum rumzureden, denn man macht sich das als Internist unfassbar leicht, wenn man von dieser Wunderpille schwärmt. Die Nebenwirkungsseite ist zugegebenermaßen sportmedizinisch groß vom Laufen. Also Laufen ist ein verletzungsanfälliger Sport und mein Herzblut hängt am Laufen. Und ich mache hier in meiner Praxis, neben den Kollegen, die hier mit mir arbeiten, ich mache 50-50. 50% meiner Zeit mache ich Präventivmedizin und Check-up-Medizin, sorge dafür, dass Menschen gesund älter werden und bringe sie zum Laufen. Und die andere Hälfte meiner Zeit kehre ich das Thema orthopädische Probleme beim Laufen wieder ein, weil durchaus eine gewisse Expertise meinerseits darin liegt, solchen Laufbeschwerden auf den Grund zu gehen und über Bewegungsanalysen herauszufinden, warum tut dem Läufer das Knie weh. Und lerne dadurch eben immer wieder, ja, Laufen ist nicht nebenwirkungsfrei, was das Orthopädische angeht. Also insofern, da müssen wir klar sagen, da gibt's Abzüge in der B-Note für unseren Lieblingssport. Aber wenn ich jetzt von diesen Menschen, die da eine gewisse Anfälligkeit haben für Gelenküberlastung, einmal absehe, wenn ich von den Menschen absehe, die Exzesssport machen und 200 Kilometer die Woche laufen und dadurch natürlich dichter dran sind an Überlastungsbeschwerden, wenn wir die mal außen vor lassen, dann ist Laufen auch für den Querschnitt der Bevölkerung orthopädisch sinnvoll. Die Knochen werden gestärkt, die Knochendichte steigt, die Gelenke werden durchbewegt, die Muskeln werden trainiert, Schulter und Nacken werden gelockert durch diese gleichförmige Armbewegung. Also Laufen hat auch orthopädisch viel auf der Habenseite. Und das sind allerdings Patienten, die ich selten sehe. Das höre ich immer nur so auf Seminaren oder in irgendwelchen Talks, dass man sagt, ja, meine Nackenverspannungen sind weg, seitdem ich laufe, und geht mir viel besser vom Rücken her auch. Ich sehe natürlich immer nur die Katastrophen von denen, die es übertrieben haben. Das muss man so sagen.
Matthias, du hast vorhin beschrieben, dass du irgendwie da so reingekommen bist und es hat dann so Spaß gemacht. Und das ist ja auch so ein bisschen das Thema Psyche. Also welche positiven Effekte hat Laufen denn auf unsere Psyche? Viele kennen das, ich kenne das auch, das sogenannte Runner's High, also dass man sich total gut nach dem Laufen fühlt. Was steckt denn da eigentlich dahinter?
Also ich habe das Wort Runner's High befürchtet und ich finde es ja famos, dass du das schon hattest, weil ich kenne keinen, der jemals eins hatte, und ich kenne sehr viele Ausdauersportler vom Weltmeister bis zum Nachbarn sozusagen, der Hobbyjogger ist. Also was war das bei dir mit dem Runner's High? Erzähl mal, was war da passiert? Wie lang war die Strecke? Wie lange warst du unterwegs? Und was war der Flash-Moment? Das würde mich sehr interessieren. Du bist die Erste.
Was? Okay, aber diesen Begriff gibt es doch. Also ich.
Ja, klar, aber okay, die Frage ist, also, den Begriff gibt es, aber gibt es auch das Runner's High?
Ich beschreibe dir das gerne. Letztes Wochenende mein erstes Laufen in diesem Jahr. Da kommen wir später auch noch drauf. Ich bin eine von den schönen Wetterläuferinnen, die jedes Jahr aufs Frühjahr wartet. Ich bin meine Standard-5-Kilometer-Runde gelaufen. Ich habe mich ziemlich durchbeißen müssen, weil ich ja jetzt den ganzen Winter nicht gelaufen bin. Und war aber dann ziemlich fertig zu Hause, glücklich auf dem Sofa gelegen, habe dann da mein Obst gegessen und was getrunken und die Sonnenstrahlen genossen und habe mich gut gefühlt, die Strecke geschafft zu haben und mich durchgebissen.
Also Respekt und Anerkennung, du gehst laufen, du hast dich durchgebissen, du hast dich wohlgefühlt, du hast alles richtig gemacht. Alles, was jetzt kommt, nimmst du bitte nicht persönlich. aber dieses Thema Runner's High ist natürlich dieser Begriff alleine. Ne? Was ich erlebe, ist, dass immer mal wieder Leute auf Seminaren auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ja, du, ich laufe Halbmarathon, ich laufe Marathon, bin auch schon 50 Kilometer gelaufen, ich bin gelaufen, bis ich fast umgefallen bin, aber irgendwie kommt dieses verdammte Runner's High nicht. Und ich habe immer gesagt, du, ich habe auch noch keins gehabt, und der Triathlon-Weltmeister hier nebenan, der hat auch noch keins gehabt. Und was da so in der Literatur beschrieben ist, sind dann irgendwie so Geschichten, wo einer irgendwie so als Ultraläufer irgendwie bei Kilometer 150 oder so völlig weich in der Birne und durchgegrillt irgendwann das Gefühl hat, jetzt schwebe ich hier über den Asphalt, die letzten 30 Kilometer laufe ich wie auf Wolken. Solche Berichte gibt's, und ich habe eine große Skepsis, ob es das echt für den Freizeitsportler gibt. Ich glaube eher nicht. Ich glaube, oder was heißt, ich vermute mal, dass du einfach dich richtig gut gefühlt hast nach dem Training. Es war anstrengend und du hast dich gut gefühlt. Das ist eigentlich nicht das, was die Hardcore-Community unter Runner's High versteht. Also ich warte auch noch drauf. Ich habe aber regelmäßig das, was du da hattest, nämlich egal, ob ich jetzt 5 Kilometer laufe oder 90 Kilometer mit dem Rennrad fahre, man ist dann unterwegs vielleicht hungrig und es ist anstrengend und man kommt müde nach Hause und dann gehst du duschen und hast was gegessen und danach fühlst du dich so richtig wohl. Die Muskulatur ist entspannt, du bist in so einer Erholungssituation, der Stressnerv fährt runter, der Sympathikus, der Vagusnerv, der Parasympathikotonenerv fährt hoch, die Erholung flutet an, das macht so ein Wohlbefinden. Du darfst das weiter Runner's High nennen, ist überhaupt kein Problem für mich.
Vielleicht benenne ich es um.
Ich freue mich, dass du dich nach dem Training wohlfühlst. Mir geht's genauso, fast allen anderen Menschen auch. Da steckt aber, wenn ich noch was anfügen darf, was Wichtiges drin, was denjenigen, die so Motivationsschwierigkeiten haben und ins Laufen nicht so reinfinden, wo die am Ende dann auch Recht behalten. Das ist währenddessen mit dem Ausdauersport manchmal eine zähe Geschichte. Man fühlt sich dann nicht immer wohl bei. Ne? Man muss sich aufraffen, dann tut man was weh, dann ist das anstrengend, dann ist es warm, dann ist es kalt, dann schwitzt man, dann ist man durstig, dann geht der Puls so hoch, dann ist die Strecke irgendwie schwer zu schaffen. Das ist ja nicht immer alles nur geil, wenn wir mal ehrlich sind. Aber das, was diejenigen schaffen, die gerne Ausdauersport machen, ist eben dieser Belohnungsaufschub. Denn die wissen, wenn ich nachher zu Hause bin, unter der Dusche, dann werde ich mich so wohl fühlen, dann ist es ein besserer Tag. Und wenn ich jetzt mal ehrlich bin, es gibt so manche Trainingseinheit, wo ich schon am Anfang denke, geil, wenn du nachher nach Hause kommst, noch eine Runde durch den Mittelkanal geschwommen bist, um dich zu entspannen und der Dusche raus bist, dann wirst du dich richtig wohlfühlen, aber jetzt ist es gerade scheiße.
Ja, das ist ja auch irgendwie befreiend, wenn man sich nicht vornehmen muss, es muss jetzt die ganze Zeit während dem Sport Spaß machen, sondern man kann sich dann auch einfach mal sagen, jetzt ist es halt blöd, aber ich beiß mich dann durch und danach ist es dann dafür schön.
Und an der Stelle finde ich das Runners High gefährlich, weil dann einige Freizeitsportler denken, ja, aber das muss doch jetzt langsam mal losgehen auf meiner 5-Kilometer-Runde, dass ich wie auf Drogen hier lang fliege. Und bei vielen kommt der Moment entweder nie oder eben danach auf dem Sofa. Ne? Also finde ich wichtig für die Motivationsplanung sozusagen.
Wir haben jetzt ja schon einige gesundheitliche Effekte angesprochen. Und du hattest vorhin gesagt, Radfahren, Schwimmen ist zum Beispiel auch was, was du sehr gerne machst. Ich frage mich jetzt, diese Effekte, über die wir gesprochen haben, sind die irgendwie rein fürs Joggen besonders oder würdest du sagen, das gilt eigentlich für alle Ausdauersportarten? Oder gibt's vielleicht einzelne Effekte, die beim Joggen dann stärker auftreten?
Ja, zwei Dinge dazu. Das erste, der metabolische Effekt, also der Effekt auf den Stoffwechsel, wie viel Energie verbrenne ich wirklich, der ist beim Laufen einfach mega hoch. Man schafft in so kurzer Zeit so viel Trainingseffekt wie fast in keiner anderen Disziplin. Jetzt kann man sagen, Rudern ist noch ähnliche Liga, aber Rudern ist eben jetzt nicht für jedermann so zugänglich. Auf dem Ergometer macht es nicht so viel Spaß. Und man muss mindestens doppelt so lange auf dem Rad trainieren, um den gleichen Effekt zu haben wie beim Laufen. Und dann brauchen sie ein Rad, dann muss es hell sein, dann muss das Wetter stimmen und so. Es ist für die Leute einfach nicht praktikabel, auf einer Geschäftsreise schon gar nicht. Insofern, Laufen ist am einfachsten. Laufen ist unfassbar effektiv in der Gewichtsreduktion und in der Energieverbrennung. Jetzt kommt ein dritter und letzter Punkt. Also Laufen thrillt einfach am meisten. Ne? Das, was das mit dem Kopf macht. Jeder Patient sagt mir das, wenn der Läufer ist, wenn der verletzt ist aus irgendeinem Grunde und sagt, ich muss Rad fahren. Die sagen dann schon, ich muss Rad fahren. Das ist für sie eine Belastung, weil der Effekt auf den Geist ein anderer ist. Und so dieses Monotone, nur die Schritte hören, nur den Atem hören, dieses ganz Reduzierte, nur ich hier im Wald auf diesem Weg, ohne irgendein Material, ohne irgendwas anderes. Das gibt's irgendwie nur beim Laufen. Ich kann das schwer in Worte fassen und nur Läufer werden mich verstehen. Das ist einfach dann doch bei Sonnenaufgang oder Sonnenuntergang. Das ist einfach der Wahnsinn und das kann nur laufen so. Radfahren ist auch geil, ich liebe Radfahren, aber das hat nicht so einen psychologischen Punch.
Mhm. Okay. Du hattest jetzt auch nochmal gesagt, Laufen ist sehr geeignet, um auch Kalorien zu verbrauchen. Wenn man sich das so rein ausrechnet, dann ist das eine beachtliche Zahl. Würdest du dann sagen, dass Laufen gut geeignet ist für Menschen, die abnehmen wollen?
Unbedingt. Aber mit dem Nachsatz, den ich vorhin schon hatte, eine Stunde Laufen bei sehr niedrigem Tempo eines Anfängers, ob es dann 550 oder 700 Kalorien sind in dieser Stunde, ist dann auch egal. De facto heißt das, mit einer Tafel Schokolade ist der ganze Trainingseffekt zunichte. Mhm. Und eine Tafel Schokolade geht mit gutem Appetit nach dem Lauftraining auch schnell, ne, kann man die mal wegnaschen. Muss aber sagen, viele berichten, dass durch Lauftraining, durch ein besseres Körpergefühl, der Hunger nach Schokolade nach dem Training möglicherweise geringer wird und nach was Vernünftigem möglicherweise eher größer. Aber trotzdem bleibt die Gefahr, überschätzen Sie nicht den Kalorienverbrauch des Sportes und unterschätzen Sie nicht den Kalorienintake durch Essen.
Immer beide Seiten dann anschauen, gerade wenn man abnehmen möchte.
Absolut.
Matthias, ich habe noch eine Frage zu dem Thema Ausdauer, die jetzt von der Gesundheit schon ein Stück wegführt. Ich mache Joggen als ein Ergänzungssport. Also ich habe eine andere Hauptsportart, das ist bei mir das traditionelle Taekwondo. Ich laufe so auch gerne, aber ich laufe auch mit dem Hintergedanken, dass ich meine Kondition damit aufbaue, die ich dann zum Beispiel für den Punktfreikampf brauche. Und ich kenne das auch von anderen Leuten. Ich habe eine Freundin, die geht sehr viel in die Berge. Die sagt, unter der Woche, große Bergtouren sind da nicht drin, da kann sie nur am Wochenende trainieren. Drum geht sie unter der Woche nach der Arbeit zum Laufen, um Kondition fürs Bergsteigen aufzubauen. Ist Joggen wirklich eine ideale Sportart, um Grundkondition jetzt zum Beispiel eben auch für andere Sportarten aufzubauen?
Ja, es ist die perfekte Sportart dafür. Punktum. Also gerade auch, wenn es um solche Sachen geht wie Bergwandern, das ist ja ein riesiges Thema in der Longevity-Medizin. Werde ich mit 80 noch in der Lage sein, eine Bergwanderung zu machen? Dafür brauche ich eine gute Sauerstoffaufnahmefähigkeit. Die kann ich einfach perfekt mit Ausdauertraining im Laufen trainieren und eben effektiver als beim Radfahren. Und Schwimmen können Sie dafür völlig vergessen, die lieben Hörer. Denn Schwimmen muss ich wirklich auf technisch höchstem Niveau können und ich muss da wirklich 1,5 Stunden ballern ohne Ende, um da wirkliche Trainingseffekte zu erzeugen. Wenn mir jemand sagt, ich habe Schwimmen nie richtig gelernt, ich gehe 20, 30 Minuten Brustschwimmen, da ist der Appetit nach dem Training definitiv größer als das, was ich verbrannt habe. Das geht schief und das hilft einem im Taekwondo gar nichts. Ich kenne es von meinen Kindern, die machen alle Karate, also sehr artverwandt. Und wenn ich die auf Turnieren sehe, muss ich feststellen, oftmals ist es auch ein Wettbewerbsvorteil, hinten raus die Ausdauer zu haben und Laufen Absolut. Hilft, definitiv.
Ja, cool, dann mache ich das schon mal richtig.
Zu den negativen Seiten des Joggens und der Verletzungsgefahr, da kommen wir später noch. Wir machen jetzt aber erstmal noch eine kleine Geschichtsstunde und schauen uns an, wie sich Joggen im Laufe der Jahrhunderte zu einer der beliebtesten Sportarten entwickelt hat.
Zeitreise. Der Blick in die Geschichtsbücher. Der erste bekannte Marathonlauf entstand der Legende nach im Jahr 490 vor Christus durch einen Botengang. Nach dem Sieg der Athener über die Perser bei Marathon schickte Feldherr Miltiades einen Boten nach Athen. Der lief dann rund 40 Kilometer, verkündete den Sieg und brach danach vor Erschöpfung zusammen. Von diesem Lauf stammt der Name Marathon, wie wir ihn heute kennen.
Bei den ersten schriftlich belegten Olympischen Spielen 776 vor Christus gab es nur eine Disziplin, den Stadionlauf. Die Strecke betrug etwa 600 Fuß, also rund 192 Meter. Eine Zeitmessung gab es nicht, entscheidend war allein der Sieg. Später kamen dann weitere Distanzen dazu, etwa der Doppellauf oder der Langlauf über mehrere Stadionlängen.
Im Mittelalter verlor der sportliche Wettkampf dann an Bedeutung. Die Olympischen Spiele waren verboten, sie galten als heidnisch. Laufen blieb jedoch wichtig, allerdings vor allem aus praktischer Notwendigkeit, etwa für Boten, Pilger oder im Militär. Körperliche Ertüchtigung diente nicht dem Freizeitvergnügen, sondern erfüllte einen funktionalen Zweck.
Doch mit dem Pedestrianismus, Wettkämpfen im Gehen oder Laufen über lange Distanzen, kehrte das Laufen im 19. Jahrhundert als öffentliches Spektakel zurück. Besonders populär waren die 6-Tage-Läufe, bei denen allein die größte zurückgelegte Distanz zählte. Wetten, Preisgelder und Rekordjagden verliehen dem Gehen und Laufen dann schließlich einen professionellen Charakter.
Durch die Olympischen Spiele der Neuzeit ab 1896 wurde das Laufen dann wieder internationale Disziplin, allerdings zunächst nur für Männer. Frauen mussten lange um ihre Teilnahme kämpfen. Erst 1928 durften sie in der Leichtathletik starten. Erstmal nur über kurze Distanzen. Der Olympische Marathon für Frauen folgte sogar erst 1984, ganze 88 Jahre nach dem ersten Männermarathon.
In den 1960er, 1970er Jahren entstand in den USA ein regelrechter Laufboom. Entscheidenden Einfluss hatte der Trainer Bill Bowerman, der 1967 das Buch Jogging veröffentlichte und das Laufen als Gesundheitssport für die breite Bevölkerung propagierte.
Mit zeitlicher Verzögerung erreichte der Trend auch Deutschland. Besonders in den späten 1970ern und 1980er Jahren verbreitete sich das Joggen als Teil der Gesundheits- und Freizeitbewegung. Volksläufe und Präventionskampagnen machten das Laufen zu einem festen Bestandteil des Breitensports.
Doch auch im Breitensport waren Frauen lange ausgeschlossen. Beim Boston Marathon 1967 wurde Catherine Switzer während des Rennens attackiert, weil Frauen offiziell nicht zugelassen waren. Sie lief trotzdem ins Ziel. Heute sind Frauen selbstverständlich Teil des Laufsports und stellen bei vielen großen Marathons einen bedeutenden Anteil der Teilnehmenden.
Um noch mehr Menschen für Bewegung zu begeistern, gibt es jedes Jahr am ersten Mittwoch im Juni den Global Running Day. Weltweit finden an diesem Tag Laufveranstaltungen statt. Ziel ist es, Menschen zu motivieren, aktiv zu werden und regelmäßig zu laufen.
Die Corona-Pandemie führte zu einem weiteren Boom im Laufsport, weil andere Freizeitaktivitäten wegfielen und um rauszukommen. In einer Umfrage gaben rund 29% der Läuferinnen und Läufer an, während der Pandemie damit angefangen zu haben.
Matthias, wir wollen jetzt ganz praktisch werden, uns von dir mal beraten lassen. Wir haben im Vorfeld ziemlich viele Hörerinnen und Hörerfragen zum Thema bekommen, die wir da jetzt auch mit durchgehen wollen. Hat mich auch sehr gefreut. Scheint ein Thema zu sein, das wirklich interessiert. Und ich würde gerne mit dem Thema Laufgeschwindigkeit einsteigen, denn dazu haben uns mehrere Fragen erreicht. Eine Hörerin sagt, ich will nicht zu langsam laufen, um einen Trainingseffekt zu erzielen, aber oft komme ich dann an meine Grenzen, laufe irgendwie da zu schnell los und muss dann zwischendrin immer wieder gehen, weil ich sonst zu sehr außer Atem bin. Was würdest du ihr raten?
Das hätte ich bei einem Anfänger durchaus auch erwartet. Also der häufigste Satz zum Thema, wie schnell soll ich laufen? Bei Laufeinsteigern ist der häufigste Satz von mir, lauf einfach so langsam, wie du kannst. Gerade wenn es darum geht, im Grundlagenbereich zu trainieren, ist es eben so, Laufen fängt ja da an, wo schnelles Gehen aufhört. Das ist bei den meisten so bei 7, 8 km/h. Langsamer kannst du eigentlich nicht sinnvoll laufen. So, und 7, 8 km/h, wenn wir hier Stoffwechselmessungen machen in der Spiroergometrie, in den Leistungstest, dann sehen wir eben bei dem typischen Mit-40er, der mal joggen gehen möchte, dass der bei 8 km/h schon seinen grünen Bereich, also wo er noch im ruhigen Trainingstempo ist, schon verlässt. Und dass 8, 9, 10 km/h schon richtig intensives Training für ihn sind. Und ich vermute, dass das bei der dort gestellten Frage sich ähnlich verhält. Insofern würde ich auch da sagen, dass diese Person zu langsam läuft und deshalb keinen Trainingseffekt hat. Die Wahrscheinlichkeit geht für mich gegen null. Und wenn schon kleine Temposteigerungen dazu führen, dass sie walken muss, ich würde sagen, nimm die Marquardtsche Regel, lauf einfach mal so langsam, wie du kannst und bau erstmal eine Form auf. Das wird das Problem lösen.
Okay, nochmal übergeordnet, Matthias, zu dem Thema Lauftempo. Jetzt haben wir von den Anfängern gesprochen. Ich glaube, ich kann den Tipp für mich auch anwenden. Die Leute, die vielleicht auch schon ein bisschen weiter sind, wie finde ich denn als Hobbyläufer allgemein das richtige Tempo?
Also wir haben natürlich dafür mittlerweile jede Menge wissenschaftliche Möglichkeiten. Fangen wir jetzt mal oben an. Ich kann in ein Leistungsdiagnostikinstitut oder eine sportärztliche Praxis gehen, dann macht man einen Laufbandtest mit Milchsäurewerten und mit Atemgasen und kann das dann alles genau beschreiben, ab wann übersäuert die Muskulatur, ab wann wird die Atmung schneller und dann kann ich genau sagen, bei dem Puls, bei dem Tempo bist du im grünen Bereich, da wird's intensiv und kann das festlegen. Dann gibt's abgespeckte Varianten, dass ich sage, ich finde nur den Maximalpuls raus und rechne dann prozentual runter, wo dann wirklich lockeres Training ist. Aber wenn man sich jetzt mal ehrlich macht und jemand sagt, ich will einfach nur im grünen Bereich joggen gehen und habe eine gewisse Grundfitness, dann ist diese Regel, dass ich in der Lage bin, noch zwei lange Sätze zu sprechen, ohne außer Atem zu kommen, während ich trainiere, einfach Bombe. Die funktioniert. Und da gibt's auch keine Ausnahme links oder rechts. Diese Regel funktioniert. Wenn du in der Lage bist, wenn du mit deinem Kumpel oder deiner Freundin eine Joggingrunde machst, wenn du in der Lage bist, währenddessen zwei längere Sätze ohne Atemnot zu sprechen, dann bist du im grünen Bereich.
Du hast jetzt schon angesprochen, grüner Bereich, Grundlagenbereich. Vielleicht können wir da nochmal ein bisschen darauf eingehen, weil dazu haben wir auch Fragen bekommen, vor allem Zone 2 bei der Herzfrequenz wird ja immer wieder genannt als ideale Zone. Kannst du vielleicht nochmal diese Herzfrequenzzone ein bisschen aufschlüsseln und vielleicht auch sagen, ob das für Hobbyläufer überhaupt sinnvoll ist, sich an solchen Zonen zu orientieren? Man sieht das ja auch oft in seinen Smartwatches.
Ja, die Smartwatches haben dazu geführt, dass jetzt diese Zonenbezeichnung sich ein bisschen revolutioniert gerade. Alle sprechen jetzt von Zone 1, 2, 3, 4, 5. Also es gibt immer auf dieser Bandbreite von ich befinde mich in körperlicher Ruhe und habe einen Puls von 40, 50, 60 bis zu ich gebe Vollgas und habe einen Puls von 180 oder 200, gibt es eben verschiedene Zonen, wo ich stoffwechselmäßig unterschiedlich belastet bin. Und die erste Zone, die wir so kennen, ist eben, ich bin noch komplett im grünen Bereich. Wenn du mir hin und wieder mal ein bisschen was zu essen gibst und ich gut genug trainiert bin, dann kann ich auch 8 Stunden so diese Intensität fortführen. Dann ein bisschen reizwirksamer im Grundlagenbereich. Ich bilde schon so ein ganz klein bisschen Milchsäure. Das Training wird aber effektiver dadurch. Werd noch ein bisschen schneller. Ich bilde mehr Milchsäure. Es wird schon richtig anstrengend. Ich kann nur noch kurze Sätze sprechen. Nutzt man für Intervalltraining. Und dann gibt es natürlich auch noch höhere Intensitäten für ganz kurze Strecken. Das ist so diese Idee von diesen Trainingszonen. Die haben wir früher mal ein bisschen anders genannt. Heute werden sie gerne Zone 1, 2, 3, 4, 5 genannt. Und Zone 2 ist also ein Fettstoffwechseltraining, was sehr extensiv und sehr lang durchgeführt wird. Kann man machen, sollte man machen, setzt aber auch eine gewisse Trainingsdauer voraus. Also eine Viertelstunde Zone 2 Training wird jetzt nicht so viel bringen. Man sollte dann auch schon gerne eine halbe Stunde oder eine ganze Stunde darin unterwegs sein. Aber, hatten wir gerade schon, der normale Hobbyläufer, der nicht mit einem überbordenden Talent gesegnet ist, wird Zone 2 beim Joggen meist gar nicht erreichen können. Mhm. Dann wird er walken.
Ja, wichtig zu wissen. Also ich fand diesen Tipp mit den zwei langen Sätzen, das hilft mir weiter, weil es so schön praktikabel ist. Also gerade wenn man sich sehr im Hobbybereich sieht, ist man ja vielleicht gar nicht so stark darin, alles zu tracken. Und dann ist das was Praktisches, was man mitnehmen kann.
Und die Frage ist ja auch die nach der Konsequenz. Also es ist ja nicht so, dass ich tot umfalle, wenn ich Zone 2 verlasse und in Zone 3 trainiere, die etwas intensiver ist. Ne? Also damit will ich jetzt nicht sagen, dass die alle mal Vollgas laufen sollen. Das halte ich für nicht klug. Aber wenn jemand sagt, Mensch, ich will jetzt hier dreimal die Woche eine halbe Stunde laufen und das sollte einen Grundlagentrainingseffekt haben, dann gilt eben wieder diese Regel, dann lauf doch einfach so langsam, wie du sinnvoll kannst. Oder du hörst auf diese zwei, auf dein Atemgeräusch und deinen Atemantrieb, wenn du einen längeren Satz sprichst. Aber mit einer Uhr sich dann verrückt zu machen und zu gucken, uiuiui, jetzt bin ich in Zone 3, ist doch am Ende auch wurscht. Hauptsache, die laufen.
Aber wenn man jetzt sehr ambitioniert ist und sagt, ich möchte weiterkommen, ich trainiere mich irgendwo hin, ist dann diese Zone 2 durchaus ein idealer Bereich, um besser zu werden?
Also wenn wir jetzt die Ambitionierteren ansehen, dann hat man immer so einen Trainingsmix. Also es gibt ja nicht das eine perfekte Training. Wenn ich lang und locker trainiere, nennen wir es einfach mal so, lange, lockere Strecken, dann trainiere ich die Ausdauerleistung meiner Muskulatur und meines Stoffwechsels. Ich bilde die entsprechenden Enzyme, um besser Energie gewinnen zu können. Ich bilde mehr rote Blutkörperchen. Ich sorge dafür, dass die Muskeln besser mit Sauerstoff versorgt werden. Die Muskulatur wird durch die langen Strecken, die man zurücklegt, belastungsresistenter. Aber ich trainiere eben, weil das alles bei niedrigem Tempo stattfindet, nicht den Stoffwechsel und die Gelenke und die Muskeln für hohes Tempo. So ist dann in fast allen Trainingskonzepten eben dieses lange, lockere Laufen, ob wir das jetzt Grundlagenausdauertraining nennen oder Zone 2, ist dann das Gleiche. Immer die Basis und je nach Sportart und je nach Disziplin, die ich dann anstrebe, ob ich 5000 Meter Läufer bin oder Marathonläufer, verändert sich das noch ein wenig. Aber im Kern liegen mindestens 3/4 dieses Trainings im Grundlagenausdauerbereich. Im Radsport teilweise auch noch mal mehr, je nach Saisonphase. Also werden so 70-80% in diesem grünen Bereich absolviert und nur wenige Trainingseinheiten im Verhältnis dazu mit intensiven Dauerläufen oder mit Intervalltraining 6x1000 Meter schnell gelaufen, absolviert. Das macht man vergleichsweise selten.
Absolut. Ich glaube, ich habe das fast noch nie gemacht, außer mal in der Gruppe, wo das angeregt worden ist. Es bringt mich direkt zur nächsten Hörerinnenfrage, die du fast schon beantwortet hast, aber ich möchte noch mal genauer drauf eingehen. Da wurde ganz explizit nach der sogenannten 80-20-Regel gefragt. Also ist es sinnvoll, 80% des Trainings locker zu laufen, 20% intensiv? Und wie sollte dieses intensive Laufen dann aussehen? Also geht es dann wirklich um Sprints und wie baut man die am besten ein?
Der Punkt ist jetzt, aus welcher Situation komme ich? Bin ich Hobbysportler, möchte mal ein bisschen mein Gewicht verbessern, was gegen die Fettleber tun und mich wohler fühlen? Dann ist für mich die 80-20-Regel völlig egal. Und dann soll derjenige einfach laufen gehen und das gerne locker. Ich jetzt als jemand, der früher mal Leistungssport gemacht hat und jetzt irgendwie Praxis und Familie und ich mache jeden Tag gerne Sport, aber auf eine Sache habe ich definitiv überhaupt keinen Bock. Und das ist intensives Training. Ich hasse das. Ich habe das früher immer nur gemacht, weil ich musste. Dann fand ich es auch geil, wenn es vorbei war. Wohlgemerkt. Aber das war immer ein Riesenstressor für mich. Ich hatte schon, wenn ich wusste, am Freitag kommt 10x1000 Meter voll ballern auf der Bahn, das kommt als Leistungssportler natürlich regelmäßig, hatte ich schon montags ein schlechtes Gefühl deswegen, weil du da einfach so hart performen musst. Fand ich immer super schrecklich. Und jetzt muss ich das ja alles nicht mehr machen, habe ich überhaupt keine Lust mehr zu und gehe einfach joggen oder Radfahren oder was auch immer. Also was ich betonen möchte ist, niemand muss das tun. Das wird eigentlich erst dann relevant, wenn ich Wettkampfziele habe. Und dann geht es aber auch sofort mit einer Steigerung des Verletzungsaufkommens einher. Ne? Mehr Intensität, gerade bei älteren Sportlern, mehr Verletzungen. Und da muss man sich schon die Frage stellen, muss ich das jetzt hier unbedingt tun? Klar, wenn diese Hörerin jetzt die Idee hat, ich will den Marathon mal unter 4 Stunden laufen oder den Halbmarathon unter 1,40, wie gut sie auch immer sein mag, dann muss sie das tun. Und dann wünsche ich ihr auch viel Freude dabei. Und das ist ja auch eine tolle Sache, sich dann zu verbessern. Aber es ist eben, weiß Gott, nicht so, dass jeder Freizeitsportler das machen muss. Das mache ich nur, wenn ich Ziele mit Ehrgeiz erreichen will.
Alles klar. Zum Thema Verletzungen kommen wir gleich noch. Ein Thema haben wir jetzt noch bei der Praxis, nämlich die Trainingsfrequenz, also wie häufig man trainieren sollte. Und da hat uns auch eine Hörerinnenfrage erreicht. Und zwar, jemand, der Vollzeit arbeitet, schafft es 2 bis 3 Mal pro Woche laufen zu gehen. Und die Frage ist, wie würdest du mit so einem Pensum das Training für einen Halbmarathon oder Marathon strukturieren?
Also 3 Trainingseinheiten pro Woche sind quasi so die Standardsituation im Ausdauersport bei Freizeitsportlern. Und das ist auch eine günstige Größe, weil man dann quasi nur jeden zweiten Tag trainiert. Und das sollten sich alle Freizeitläufer hinter die Ohren schreiben. Das ist ein wesentlicher Faktor, um Verletzungen zu minimieren, immer einen Tag Regeneration für die Knochen zu haben. Insofern finde ich 3 Einheiten die Woche schon mal einen guten Anklang. So, wie würde man das typischerweise verteilen? Mindestens eine Trainingseinheit davon ist der lange Lauf. Also Zone 2, wie wir das vorhin genannt haben, Grundlagenausdauer 1, wie ich das früher genannt habe, grüner Bereich, wie man das allgemeingültig nennen kann, mindestens einmal die Woche die längste Einheit. Die legt man immer ganz gerne mal auf den Sonntag. Und dann würde ich zu Beginn des Trainings noch eine 2. Grundlagenausdauereinheit machen und eine Einheit intensiver. Später vor dem Wettkampf kann man möglicherweise auch mal eine Einheit lang und locker, einen gemäßigten Tempo-Dauerlauf machen und eine Einheit Intervalle. Das kann man auch tun. Also man mischt also verschiedene Einheiten und die, ich sag mal, die 3 Standardeinheiten des Freizeitsportlers, der man den Wettkampf machen will, ist der lange locke Dauerlauf in Zone 2. Der Tempo-Dauerlauf, wo man schon merkt, wow, das fängt jetzt hier schon an zu knistern. Ich bin aber noch nicht komplett dabei, mich abzuschießen. Ich kann so auch mehrere Kilometer am Stück laufen. Es ist bloß eben sehr anstrengend und die Willenskraft muss wesentlich gesteigert werden, um das so durchzuziehen. Das ist der Tempodauerlauf. Das ist die nächste Spielwiese. Und die 3. und letzte Spielwiese ist, ich gehe los und laufe Intervalle, sowas wie 5 mal 1000 Meter mit 3 Minuten Pause dazwischen. Also diese 3 Einheiten wird man mischen, aber die mache ich natürlich nicht immer gleich. Wenn ich anfange mit dem Training, ist noch mehr Richtung Grundlagenausdauer. Je näher der Wettkampf rückt, desto mehr kommen auch Tempodauerläufe und Intervalle da hinein. Würde ich so jemanden als Trainer betreuen, wäre natürlich aber meine erste Frage, wie ist es so mit einer Verletzung in der Historie? Man kann auch, wenn es nicht nur um Leistung geht, man nur mal dabei sein will, seinen Halbmarathon laufen, nur mit langen Dauerläufen. Mhm. Auch das geht.
Ja, super. Das war, glaube ich, ein guter Überblick. Matthias, jetzt wollen wir auf die Verletzungen nochmal eingehen. Ich war in unserem Faktencheck doch überrascht und du hast es ja auch schon erwähnt, dass Laufen durchaus doch ein relativ verletzungsanfälliger Sport auch sein kann.
Man munkelt das, ja.
Man munkelt das. Mal allgemein gefragt, Verletzungsprophylaxe. Was sind die wichtigsten Punkte? Was kann ich konkret tun, um Verletzungen vorzubeugen?
Das, was die Läufer alle nicht hören wollen. Die wollen nämlich hören, dass sie sich einen Schuh für 300 Euro kaufen sollen und dann ist alles geritzt. Das nimmt wirklich Formen an. Ne? Da kommt jemand mit 4-jähriger Verletzungsgeschichte in meine Praxis, legt mir 2 Leitsordner auf den Tisch und erzählt mir die Geschichte der letzten 4 Jahre und endet mit der Frage und sagt, jetzt bin ich zu Ihnen gekommen als Experte und wollte jetzt wissen, welchen Schuh ich brauche. Der hat natürlich schon 20 Paar Schuhe im Schrank und natürlich gibt es diesen einen Schuh, der das alles wegmacht, gar nicht. Also der Schuh ist es selten, wirklich selten. Der soll auch korrekt sein, aber das ist meistens nicht der Verletzungsauslöser. Der Hauptverletzungsauslöser ist ziemlich primitiv. Zu viel, zu schnell, zu doll. Also das Trainingspensum zu schnell gesteigert, zu viele Umfänge, zu hohe Intensitäten. Zu viel, zu schnell, zu doll. Und deshalb ist mir das so sympathisch gewesen, eben bei der Hörerfrage dreimal die Woche zu trainieren. So, da habe ich schon mal vorgebeugt, dass ich keine Erholungsphasen habe. Ne? Sowas ist ganz wichtig für die Verletzungsprophylaxe. Dann das Trainingspensum nicht zu schnell steigern. Wenn hier jemand mit Verletzungen zu mir kommt, löcher ich ihn immer als erstes mal, seit wann läufst du? Es ist ein Unterschied, ob jemand 20 Jahre Laufsporterfahrung hat oder anderthalb. Der Körper passt sich auch langfristig an. Und dann frage ich immer penibel nach, wann waren wie die Umfänge? Und fast immer fallen die Beginnphasen einer Verletzung auf die Umfangssteigerung. Klassische Geschichte, ja, ich bin immer 20, 30 Kilometer die Woche gelaufen, war nie ein Problem. Dann habe ich mich mit meiner Freundin zum Halbmarathon angemeldet und dann haben wir also letzten Sommer den Umfang gesteigert von 20 bis 30 auf 40 bis 50 Kilometer und dann auf einmal ging es los mit Achillessehne. Das ist und bleibt der Klassiker. Also diese Umfangssteigerungen sollten immer sehr behutsam erfolgen. Da gibt es so eine Bauernregel, die manchmal dann vielleicht nicht perfekt anmutet, aber nicht mehr als 10% mehr Umfang pro Woche ist so eine alte Bauernregel, die man oben drauf packen sollte. Wobei natürlich, wenn ich 6 Monate lang jede Woche 10% drauf packe, habe ich auch eine große Umfangssteigerung. Man muss immer so ein bisschen seine Limits dann kennen. Aber was daraus im Allgemeinen hervorgeht, ist keine abrupten Umfangssteigerungen.
Ich finde das spannend, dass du jetzt auch gesagt hast, ein Tag Pause dazwischen ist auf jeden Fall sinnvoll, weil es gibt ja schon, also ich kenne auch privat einige Leute, die jeden Tag joggen gehen und ich habe auch das Gefühl, das ist, gerade auf Social Media wird das auch sehr propagiert. Es gibt ja auch eben, dass man seinen Streak irgendwie teilt und sagt, ich bin jetzt seit 3 Monaten wirklich jeden Tag ohne Pause joggen gegangen. Ist ja fast schon ein Trend geworden. Würdest du dann sagen, das ist eigentlich die falsche Richtung? Also jeden Tag joggen gehen ist nicht mehr gesund?
Für die meisten gilt, tägliches Laufen ist ein ziemlich sicherer Weg in die Verletzung. Das würde ich mal so sagen. Es mag Ausnahmen geben, ne, die das abkönnen, aber du nimmst dir einfach eine Regenerationszeit. Die meisten Menschen können das so nicht ab. Leider Gottes muss man sagen, und ich bin ein großer Streak-Gegner. Ich halte diese Streaks natürlich für motivational, für eines der schärfsten Schwerter, was wir haben. Weil das ist natürlich ein richtig geiles Ding. Du fängst mit etwas an und belohnst dich darüber, dass du nicht aufhörst. Und je weiter du gekommen bist, desto größer wird der Schaden, wenn du aufhörst. Und ich kenne ja einige, die dann streamen, ich habe jetzt 1500 Tage. Die machen 1500 Tage zunichte, wenn sie morgen nicht joggen gehen. Und das sehe ich natürlich als Sportarzt aber hochgradig skeptisch, weil damit kannst du dich wunderbar in Verletzungen reinlaufen. Jetzt muss man aber sagen, wer orthopädisch anfällig ist, der kommt gar nicht in die Verlegenheit zu streaken. Die sind nach einer Woche, nach 2 Wochen sind die schon raus. Spätestens nach einem Monat. Aber auch internistisch betrachtet, wer ist denn ernsthaft betrachtet 1, 2, 3 oder sogar 5 Jahre oder noch länger immer gesund und hat nicht mal Fieber oder einen Infekt oder einen Magen-Darm-Infekt? Das kann mir keiner erzählen. Jeder hat mal irgendwo einen Infekt, den er mitnimmt. Und wenn er dann weiter trainiert, hat er eben ein Risiko für Herzmuskelentzündung und so weiter. Das halte ich einfach für ganz groben Blödsinn.
Matthias, wie ist es denn mit Krafttraining? Also kann spezifischer Muskelaufbau durch Kraftübungen eine gute Verletzungsprophylaxe fürs Laufen sein? Und was ist vielleicht eine gute Übung, die du da empfehlen würdest?
Ist wahrscheinlich das wichtigste Mittel, was wir haben, direkt nach der Marquardtschen Regel, nicht zu viel, zu schnell, zu doll. Wenn wir die beachtet haben, danach kommt unmittelbar das Krafttraining. Und Krafttraining stabilisiert die Gelenke, macht uns einfach resistenter von den Sehnen und Muskeln her. Und wesentlich sind Übungen, die einerseits das, was wir im Laufen tun, auch abbilden, also die Parkbank hochsteigen, also so im Übungsjargon heißt das der Aufsteiger. Also ich steige so eine Stufe hoch. Trainiert natürlich sehr gut die Gesäßmuskulatur, die Oberschenkelmuskulatur, wie ich sie auch beim Laufen brauche. Sprünge an der Bordsteinkante trainieren sehr gut, also rauf und runter hüpfen an der Bordsteinkante trainiert extrem gut die Wadenmuskulatur. Und dann kann man auch so einen Seitstütz machen und so einen Hampelmann aus dem Seitstütz, um die seitliche Hüftmuskulatur zu trainieren. Die brauche ich eben auch zur Stabilisierung. Wenn man diese 3 Übungen machen würde, dann habe ich eben immer die Verbindung aus Muskeln, die ich beim Laufen brauche, die mich vorwärts bringen, die ich kräftigen möchte, mit den Sehnen, die da dranhängen. An der Wade hängt ja eine Achillessehne, ne? Und am Oberschenkelmuskel hängt eine Patellasehne, die will ich alle stärken, das tue ich an dann auch. Und gleichzeitig aber eben auch die Stabilität, damit ich nicht ins X-Bein oder O-Bein abdrifte beim Laufen, was dann Fehlbelastung macht. Also solche Übungen, die Kraft und Koordination miteinander verknüpfen und dann noch laufspezifisch sind, wie die, die ich gerade genannt habe, Bordsteinkantensprünge, Seitstützhampelmann, Aufsteiger an der Parkbank, damit kann ich richtig viel Gutes tun und Verletzungen vorbeugen.
Ja, super. Matthias, Lauftechnik, da wurde mir auch schon viel Verschiedenes erzählt. Ganz oft kommt immer das Thema, wie rolle ich denn ab? Wie stark bin ich eher auf der Ferse oder eher auf dem Ballen beim Laufen? Kann man da in Richtung Verletzungsprophylaxe auch wichtige Dinge beachten?
Das war mein Auftakt in die Laufszene, weil ich mich mit diesem Thema Lauftechnik intensiv auseinandergesetzt habe. Das ist tatsächlich so, das war immer so der Bahnhof, von dem ich abgefahren bin. Wenn wir unsere Schuhe ausziehen und barfuß auf einem natürlichen Belag laufen, wie auf einem Rasen oder auf einem Sandstrand, dann werden wir intuitiv immer auf dem Ballen aufkommen und das Körpergewicht über die Wadenmuskulatur abfedern. Das heißt, ich habe eine Stoßdämpfung dadurch und ich habe gleichzeitig, das macht die Sache biomechanisch super interessant, eine Aktivierung der ganzen Fußmuskulatur und der Fuß macht weniger Eindrehbewegung nach innen, das ist diese Pronationsbewegung. Das heißt, ich habe Stoßdämpfung und Stabilisierung gleichzeitig über ein körpereigenes System, also super Sache. Und beim Barfußlaufen machen es eigentlich auch die meisten, wenn sie nicht ganz schlecht trainiert sind. Also ist das der natürliche Laufstil, von dem wir nur profitieren. Da stehe ich auch immer noch dahinter, das ist wohl so. Aber wenn Menschen nicht so athletisch sind, wenn Menschen Übergewicht haben, wenn Menschen untrainiert sind, wenn Menschen auf Asphalt laufen und sehr lange Strecken laufen, dann ändert sich an vielen Stellen der Sachverhalt. Oder einfach auch nur, wenn Menschen von ihrer Physiognomie her sehr groß und sehr schwer sind. Also der 2-Meter-Mann mit 100 Kilo. Der muss ja gar nicht mal unsportlich sein, ist einfach nur groß und schwer. Solche Menschen haben unter solchen Bedingungen, und das ist eben die Mehrheit der Menschen, die solche Bedingungen um sich herum haben, große Schwierigkeiten, den Schritt nur auf dem Ballen abzufangen. Die kriegen dann Überlastung der Wadenmuskulatur und das, was hinten in dieser Federkette mit drin hängt, nämlich Achillessehne und Plantarfaszie. Und so schön dieser Gedanke vom natürlichen Training und vom natürlichen Laufen ist, habe da, wie gesagt, sehr viel zu publiziert. Das ist auch weiterhin alles richtig, aber eben möglicherweise, und da war ich früher ein bisschen jünger, ein bisschen wilder, ein bisschen ungestümer und selber zu sehr Leistungssportler vielleicht, um zu sehen, dass die absolute Mehrheit der Menschen dort draußen, die joggen geht, wahrscheinlich 46 Jahre alt ist, 2 Kinder zu Hause hat, Stress auf der Arbeit und 2-mal die Woche was für sein Wohlbefinden tun will. Da ist möglicherweise so ein Ansatz, ändere deine Lauftechnik mit viel Aufwand verbunden und mit relativ viel Nebenwirkungen, weil er das athletisch gar nicht abpuffern kann. Ne? Der ist nicht gärtenschlank, der ist nicht top trainiert, der macht nicht 2-mal die Woche Krafttraining, der macht kein Fußmuskeltraining und so weiter. Sodass diese Lauftechnikänderung für viele dann auch kontraproduktiv sein kann.
Du hattest vorhin jetzt angesprochen, die Laufschuhe sind wahrscheinlich auch nicht der alles entscheidende Faktor, aber trotzdem ist das ja ein Thema, das viele Leute interessiert. Kannst du vielleicht trotzdem 1-2 Tipps geben, worauf man beim Kauf achten sollte?
Ich unterscheide Laufschuhe im Groben nach 4 Kategorien oder nach 4 Kriterien, die ich ja abarbeite, um eine Empfehlung auszusprechen. Das erste ist das eine leichte Rennsemmel, mit dem ich richtig schnell rennen kann, der mir dann aber entsprechend auch weniger Gewicht, weniger Strapazierfähigkeit, weniger Stabilität vermittelt. Dürfte für die absolute Mehrheit der hier Zuhörenden von untergeordneter Relevanz sein. Und so ganz leichte Schuhe, die unter 200 Gramm wiegen, sind also ein Thema für Spezialisten, die wirklich richtig schnell rennen. Richtig schnell ist nicht Marathon in 4 Stunden. Richtig schnell ist Marathon deutlich unter 3 Stunden. Und richtig schnell ist auch nicht 10 Kilometer in 55 Minuten, sondern 10 Kilometer in deutlich unter 40 Minuten. Nur das nochmal deutlich zu sagen. Für die meisten wird dann eben ein normaler, solider Trainingsschuh in Frage kommen, der dann in der Regel 250 bis 300 Gramm wiegt und eine gewisse Stabilität mit sich bringt. Also Gewichtsklasse ist das eine. Für die meisten, die hier zuhören, stabiler Trainingsschuh. Nächstes Kriterium ist, hat der eine Pronationsstütze oder hat der keine? Pronationsstütze ist so ein härteres Material an der Sohleninnenseite, was verhindert, dass der Fuß zu doll nach innen kippt. Hat man früher sehr viel gemacht, macht man heute weniger. Grundsätzlich gilt, man macht das immer nur dann, wenn man eine Indikation dafür hat. X-Bein, Knicksenkfuß, dann wird man das machen. Die Entscheidung muss einmal jemand treffen, der sich damit auskennt. Und dann gibt es eine Ja-Nein-Entscheidung. Braucht der so eine Stütze, profitiert er davon? Oder, das ist die größere Wahrscheinlichkeit, er braucht sie nicht. Keinesfalls profitiert jemand, der keine solche Stütze braucht, davon, wenn er trotzdem eine trägt. Im Gegenteil, er kann sich den Innenmeniskus überlasten und in andere Fehlhaltungen. Also das einmal klären, Pronationsstütze ja, nein. Drittes Kriterium, wie hoch ist der Schuh hinten gegenüber vorne? Das nennt sich Fersensprengung. Die Ferse ist höher beim üblichen Laufschuh als der Vorfuß. Handelsüblich ist der Rückfuß etwa 10 mm höher als der Vorfuß. Und im Sinne von natürlichem Laufen gibt es eben auch Schuhe, die nur 4 mm höher sind oder die ganz flach sind. Und jetzt denkt der Laie, ja komm, ob das jetzt 10 mm da hinten hoch ist oder 4, das ist ja nichts. Das sagt er so lange, bis er es einmal ausprobiert hat. Also auch ein erfahrener Läufer, der mit 10 mm Fersensprengung durch die Gegend läuft, wenn der auf 4 mm wechselt und 5 km laufen geht, dem platzen die Waden. Das macht einen riesen Unterschied. Und wie beim Vorfußläufer, eine riesen Mehrbelastung von Wade, Achillessehne, Plantarfaszien. Da muss man aufpassen. Das heißt, wer anfällig ist für die eben genannten Verletzungen, bleibt bei diesen 10 mm Fersensprengungen. Wer Knieprobleme hat, profitiert grundsätzlich eher von flacheren Schuhen. Also diese Fersensprengung, wesentlicher Punkt. Und der vierte und letzte Punkt in der Auswahl von Laufschuhen ist, hat der eine Carbonplatte im Vorfuß oder hat er keine? Diese einsteifenden Elemente im Vorfuß sind das, was vor einigen Jahren dazu geführt hat, dass im Marathon die Weltrekorde purzelten. Sie sind mehrere Minuten schneller geworden durch dieses richtige Material. Richtig im Sinne von, es spart Energie und gibt einem einfach mehr Vortrieb. Es gibt aber im Leben nie was geschenkt, wie wir alle drei wissen hier. Dieses Mehr an Leistung, dieses Einsteifen im Vorfuß macht schneller. Es macht aber auch einen längeren Hebel und somit eine Mehrbelastung der Achillessehne. Und somit auch der Wadenmuskulatur. Und davon würde ich Freizeitsportlern grundsätzlich abraten. Die Schuhe halten dann auch nur noch 200-300 Kilometer, kosten 300 € und so weiter. Und der Gewinn ist fast nichts für die langsamen Freizeitläufer. Aber der Schaden kann durchaus da sein. Insofern diese vier Kriterien, wie schwer und stabil ist der Schuh, Pronationsstütze ja, nein, wie hoch ist die Ferse und hat er eine Carbonplatte, das ist das, was ich in einer guten Beratung erörtern muss.
Mhm. Super, danke. Das war richtig gut zusammengefasst. Bevor wir zu unserem letzten Thema Motivation gehen, Matthias, noch eine kurze Rückfrage zu dieser Asphaltbemerkung, die du vorher gemacht hast. Ich erinnere mich in früheren Zeiten an Läufer, die im Seitenstreifen gelaufen sind, weil sie gesagt haben, auf Asphalt laufen ist totales Gift. Wie ist denn da jetzt die aktuelle wissenschaftliche Lage dazu?
Also ich sehe auch immer Menschen, die dann neben dem Asphalt laufen und so weiter, in der Hoffnung, sich da was Gutes zu tun. Also die Unterschiede wirklich in langfristigen Daten rauszuarbeiten, muss man einfach mal sagen, ist uns noch nicht gelungen. Du kannst ja schlecht 1000 Läufer nehmen oder 10.000 Läufer und sagen, 5.000 von euch laufen jetzt die nächsten 40 Jahre nur Asphalt und die nächsten laufen nur auf Waldboden. Das würde ja belastbare Daten bringen. Dann könnte man bei einer genügend großen Zahl von Läufern sagen, haben die jetzt irgendwie mehr Arthrose in den Gelenken oder weniger. Solche Daten in dieser Güte haben wir nicht. Punktum. Was wir haben, sind solche retrospektiv erhobenen Daten, dass man Läufern Fragebögen gibt und sagt, so, du bist jetzt 60, wo bist du immer gelaufen und so. Das ist hochgradig fehlerbehaftet. Und das Hauptproblem, was wir dann noch haben, ist, dass Arthrosen natürlich auch oftmals Gründe haben, also Gelenkverschleiß durch Fehlstellungen. Also wer ein massives O-Bein hat, der ist wesentlich empfänglicher für eine Arthrose im Kniegelenk als jemand, der die nicht hat. Nicht jeder kriegt die, aber die Wahrscheinlichkeit ist wesentlich höher. Und der Effekt ist wahrscheinlich wesentlich größer als ob er jetzt Asphalt oder Waldboden gelaufen ist. Insofern, wir kriegen diese Datengüte einfach nicht, die wir hätten, um das richtig sauber zu beantworten. Und grundsätzlich gibt es da natürlich auch so Erfahrungslernen, gehen diejenigen, die in der Elite 200 Kilometer die Woche laufen, schon auch gerne auf weichere Sandwege und nicht nur auf harten Asphalt, müssen aber den Asphalt natürlich auch widerspiegeln, weil den haben sie im Rennen. Ich würde, um auf den Freizeitsportler zurückzukommen, sagen, wer jetzt in der Größenordnung 20, 30 Kilometer die Woche unterwegs ist, braucht sich aus meiner Sicht darüber keine Gedanken zu machen. Die anderen Faktoren, Fehlstellung, Hüftgelenksdysplasie, Fußfehlstellung und so weiter, der Einfluss wird wesentlich größer sein als der des Belags.
Alles klar. Ja, das Thema Motivation, das betrifft jetzt, glaube ich, nicht so sehr die Leute, die eben schon 40, 50 und mehr Kilometer die Woche laufen und da total drin sind. Eher Leute, die damit beginnen oder vielleicht auch ein Stück weit die Schönwetterläufer, so wie mich. Ich ziehe es im Winter immer nicht durch. Mir ist es einfach zu dunkel, zu kalt, gegebenenfalls zu rutschig und fange dann im Frühjahr wieder neu an und denke dann manchmal, Mensch, jetzt fängst du irgendwie gefühlt dann doch wieder ein Stück weit von vorne an. Hättest du vielleicht doch weiterlaufen sollen. Jetzt nicht nur auf die Jahreszeiten bezogen. Also wenn du dazu einen Tipp hast, nehme ich den auch sehr gerne. Aber mal allgemein, was hast du denn für Tipps vielleicht auch für Patientinnen und Patienten, die das aus gesundheitlichen Gründen beginnen zu laufen, denen du das auch empfiehlst, gerade am Anfang da sich zu motivieren und dran zu bleiben?
Ich finde, das ist eine sehr, sehr schwierige Frage und diese Frage lässt natürlich unfassbar viel Raum für Küchenpsychologie, aller Welttipps, die wir alle schon mal gehört haben und alle warten auf den super Kniff. Fakt ist, den gibt's doch nicht. Diejenigen, die träge sind und die keinen Bock haben und eigentlich nicht wollen, de facto erreiche ich die auch nicht richtig gut. Also ich kann die natürlich einmal anzünden, ne? Gib mir einen Saal mit 300 Leuten, gib mir eine Bühne, gib mir ein Vortragsthema, was die fetzt, dann kann ich da Motivation machen und auf ein Laufseminar mit einer Gruppendynamik die Leute mitreißen und so weiter. Ja klar, können wir alles machen. Ich weiß schon, wie man Menschen motiviert. Und sie können ihnen natürlich ganz tolle Sachen erzählen, dass dann ihr Gewicht runtergeht und die Fettleber wird weniger und sie werden sich besser fühlen und so weiter. Das ändert bloß meistens ziemlich wenig daran, dass die am Dienstagabend, dem 17. November 2026, draußen ist es dunkel und es regnet, nach einem stressigen Arbeitstag zu Hause auf dem Sofa sitzen und sagen, nee, ich bleib jetzt lieber hier, ich gehe eben nicht laufen. Ich glaube, es ist eine Frage von Disziplin und Gewohnheit und eine Frage von Nudging. Nudging ist ja dieses quasi Laufen in einer Rille, in einer Kerbe, denn wir sind natürlich alle unfassbare Gewohnheitstiere. Und um da kurze Beispiele zu geben, ich fahre immer mit dem Fahrrad zur Arbeit. Da kann es auch Hunde und Katzen regnen. Ich fahre immer mit dem Fahrrad zur Arbeit. Es ist auch egal, welche Temperatur wir haben. Es gab jetzt eine Ausnahme nach einem Radsturz und Rippenserienfraktur. Da musste ich einmal 4 Wochen aussetzen, aber sonst immer. Dieses immer muss aber irgendwie angebahnt werden. Erstmal braucht es am Anfang Disziplin, das umzusetzen. Und am Anfang bin ich natürlich gedacht, oh, es regnet, komm, ich nehme doch das Auto. Das ist bei mir aber schon viele Jahrzehnte her. Aber ich muss das auch täglich unterfüttern, wie beim Streaken. Das Streaken ist ja, ne, das ist ein scharfes, motivationales Ding. Ich mache nie eine Ausnahme. Es ist eine Disziplinfrage. Und in meinem Flur hängt immer das Regenzeug griffbereit. Ich muss das morgens nie suchen. Ich habe immer eine wasserdichte Radtasche und ich habe immer das richtig gute Regenzeug griffbereit, sodass ich auch bei stärkstem Regen fahren kann und das dann auch tue. So, das heißt, ich habe mir da die Gleise so gelegt, dass es funktionieren kann. Und dann gibt es eben schon so kleine Tricks für die, die wirklich wollen, dass man sich, das mache ich immer auf Hotelzimmern, wenn ich unterwegs bin und morgens trainieren will, ich schlafe gerne lang. Und wenn du irgendwo ein Seminar hast und so weiter, ich komme nicht gut aus dem Bett, dann weißt du, abends musst du mit denen noch essen gehen, dann wird das eh nichts mit dem Training. Das weiß ich ja. Es muss also morgens trainiert werden. Was mache ich dann? Ich stelle dann meine Laufschuhe mit den Laufklamotten, alles schon ausgepackt, direkt vors Bett. Wenn ich aus dem Bett rauskomme, stehen diese Klamotten da und dann stellst du den Wecker. Das ist auch so ein Nudging, damit machst du das wahrscheinlicher, dass die Kiste losgeht. Solche Tricks und Kniffe kann man nutzen, die sind bestimmt auch sehr, sehr hilfreich. Aber am Ende ist es auch eine Frage von Disziplin und Wollen.
Falls ihr ab und zu etwas mehr Abwechslung in euer Training integrieren wollt, haben wir jetzt noch ein paar praktische Tipps, die ihr mal ausprobieren könnt.
Und zum Schluss unser Goodie to go.
Viele von euch nutzen vielleicht eine Tracking-Uhr, die Pace, Herzfrequenz und weitere Leistungsdaten erfasst. Versucht doch vielleicht mal bei eurer nächsten Joggingrunde bewusst darauf zu verzichten und absolviert das Training einfach nur ausschließlich nach eurem eigenen Körpergefühl. Das reduziert den Druck, es macht Spaß, es sorgt für eine bessere Körperwahrnehmung, Überlastungen können reduziert werden und die Trainingskompetenz wird langfristig sogar gesteigert.
Für mehr Abwechslung könnt ihr auch mal versuchen, bewusst auf unterschiedlichen Untergründen zu laufen, wie Gras, einer synthetischen Laufbahn und Beton, um euren Körper an verschiedene Stoßbelastungen anzupassen. Das reduziert sogar langfristig das Verletzungsrisiko.
Außerdem kann es helfen, Strecken mit unterschiedlichen Höhenprofilen, wie Anstiegen und Gefällen, in das Training einzubauen, um die muskuläre Belastung zu variieren, die Ausdauer und Kraftleistung zu steigern und gleichzeitig mehr Abwechslung ins Lauftraining zu bringen.
Ja, und wie vorhin schon gehört, können auch Sprintintervalle eine Möglichkeit sein, um das Training vielfältiger zu gestalten und die Schnelligkeit zu verbessern. Zum Beispiel, indem man nach einem lockeren Lauf 8x5 Sekunden schnell läuft und dazwischen jeweils eine Minute locker geht. Wärmt euch aber dazu unbedingt gut auf und lauft die Sprints nicht voll am Limit, um Verletzungen zu vermeiden.
Ja, damit sind wir schon am Ende der Folge angekommen, Matthias. Vielleicht noch eine abschließende Frage. Laufen ist schon lange beliebt, darüber haben wir auch schon gesprochen. Gefühlt nimmt der Hype aber von Jahr zu Jahr immer noch weiter zu. Was denkst du denn, woran liegt das? Warum ist Laufen so beliebt?
Es ist so einfach und es ist so schnell und es wirkt so geil. Das ist der Punkt. Wir haben jetzt gerade auch hier wieder in Hannover der Marathon, der Halbmarathon ist schon wieder ausgebucht. Schon wieder mehr Teilnehmer als im Vorjahr und so geht es in vielen Städten. Das ist super, das ist für die Volksgesundheit super. Und dazu kommt eben auch, vor 20 Jahren sind da ja nur Leute hingegangen, die wollten unter 3 Stunden laufen. Also etwas überspitzt gesagt. Und heute traut sich da Gott sei Dank jeder hin. Ne? Wenn der Marathon zu lang ist, der macht halt einfach einen Halbmarathon. Und wenn das zu lang ist, der läuft halt 10. Ist auch völlig egal. Und egal ob groß, ob klein, ob dick, ob dünn, jeder traut sich da jetzt hin und genießt diese Stimmung. Und dann trainieren sie im Vorfeld dafür. Also gesundheitsmäßig für die Bevölkerung das Beste, was passieren konnte, dass der Laufsport immer weiter durch die Decke geht. Völlig unabhängig von irgendwelchen Bestzeiten.
Cool. Matthias, vielen, vielen Dank für die spannenden Infos. Ich glaube, da waren für ganz viele Leute praktische Tipps dabei, die man mitnehmen kann. Schön, dass du heute zu Gast bei Auf Herz und Nieren warst.
Das hat mir viel Freude gemacht. Ich hoffe, man konnte das spüren. Danke für die klugen Fragen, auch von den Zuhörern, die ihr gesammelt habt. Das hat mir viel Freude gemacht. Das war ein angenehmer Talk. Dankeschön.
In unserer nächsten Folge ist es endlich soweit. Wir feiern 100 Folgen von Auf Herz und Nieren. Und da nehmen wir uns ein Herzensthema unserer gesamten Gesundheitsredaktion eigentlich vor, und zwar Frauengesundheit bzw. den Gender Health Gap. Wir besprechen da, inwiefern Frauen in der Medizin leider immer noch benachteiligt sind, was sich in der Forschung aber inzwischen auch schon getan hat und worauf Frauen achten können, um in der eigenen medizinischen Versorgung gerechter behandelt zu werden.
Damit ihr die Folge nicht verpasst, abonniert uns doch gerne auf eurer Lieblingsplattform und bewertet unseren Podcast.
Schreibt uns auch gerne einen Kommentar, zum Beispiel direkt hier auf Spotify, wie euch die Folge gefallen hat. Themenvorschläge könnt ihr natürlich auch immer gerne schicken, zum Beispiel per Mail an podcast@fokus-gesundheit.de oder ihr schreibt uns über Instagram.
Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund.